Christus. Amen. Ich habe das Lied herausgesucht, weil es das Thema des letzten Sonntags aufgreift und wunderbar überleitet zum heutigen, denn am letzten Sonntag ging es um die Neugeburt durch Wasser und Glaube und die Verbindung zur Liebe Gottes und der Beginn des neuen Lebens. Und das gerade besungene Lied nimmt dieses Bild des Durchzugs durch das Schilfmeer auf. Du teilst das Meer. Und das ist schon immer ein Bild für die Taufe gewesen. Durch das Wasser der Taufe hindurch gehen wir aus dem Land der Sklaverei in die Freiheit der Kinder Gottes. Und das weitere Leben, bis wir im gelobten Land angekommen sind, christlich der Himmel, der wird verglichen mit dem Weg durch die Wüste. Und heute soll es um diesen Weg gehen. Sie haben noch in Erinnerung, dass der letzte Vers der Lesung lautet, dass die Israeliten 40 Jahre lang mit Manna versorgt wurden und der Weg durch die Wüste dauerte 40 Jahre. Die Zahl 40 ist eine besondere Zahl in der Bibel. Sie ist nämlich die Zahl der Erprobung und Schulung. 4 mal 10. 4 ist die Zahl der Erde. 4 Jahreszeiten. 4 Himmelsrichtungen, unter anderem ist sie das in der Bibel. 10 ist die Zahl des Reiches Gottes. Deswegen gibt es 10 Gebote. Deswegen geben Christen, einige tun das auch, den Zehnten von allem, was sie haben. Also nicht nur den Zehnten der Lohnsteuer, sondern von allem, was sie haben, als Dankopfer. In der Stiftshütte war das Allerheiligste, also das Heiligste, was Mose dann bauen sollte. Er sah es auf dem Berg, als er die 10 Gebote auch kam. Und die hatten die Ausmaße, das Allerheiligste eines Würfels, 10 mal 10 mal 10 Ellen. Und 10 mal 10 mal 10 sind 1000. Und das tausendjährige Friedensreich ist das, worauf wir zugehen. 40, 4 mal 10 heißt, die Zeit auf der Erde will Gott nutzen, dass wir unser Leben im Vertrauen mit ihm gestalten und so in das gelobte Land kommen. Und dazu nutzt er die schönen Tage, wie heute äußerlich, und die Stürme aus allen Himmelsrichtungen in unserem Leben, die Segnungen und Widrigkeiten aus allen Jahreszeiten unseres Lebens, von Kindheit bis Alter und jedes Jahr neu. Deswegen immer wieder die 40. Zeit der Erprobung. 40 Tage regnete es bei der Sintflut. 40 Tage war Mose auf dem Berg bei Gott, bekam die Gebote und sah den himmlischen Gottesdienst und sollte dementsprechend dann auch die Stiftshütte bauen. 40 Jahre regierten Salomo und David zusammen als Abschattung, Probezeit, wenn der Messias kommt. 40 Tage war Jesus in der Wüste. Anders als die Israeliten bestand er die Proben des Gehorsams. 40 Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt, in dem der Auferstandene die Jünger schulte. 40, ein Sinnbild für unser Leben auf dieser Erde, ein Leben, in dem unser Herz geschult werden soll für das gelobte Land, und zwar in der Wüste. Der Prophet Jeremia bezeichnet diese Zeit des Volkes Israels Verlobungszeit. Und dann kommt die Hochzeit, wenn wir einmal bei ihm sind. Nun mögen die allermeisten in der westlichen Welt und erst recht im beschaulichen Halfa ihr Leben nicht als Wüstenzeit erleben. Wir haben zumindest die nach dem Krieg Geborenen, das sind ja mittlerweile die meisten, in den allermeisten Fällen noch nie existenziell leiblich solche Wüstenzeiten durchmachen müssen, an Durst oder Hunger gelitten. Viele leben, und ich gehöre da auch dazu, an den reich gedeckten Tischen einer tollen Oase. Und die für mich heißt im Moment Halfa. Und doch kennen wir doch alle eine andere Art von Wüstenzeiten. Denn Wüstenzeiten stehen für Zeiten, in denen uns das Vertraute, das Normale genommen wird. Und man ist reduziert. Und auch das kennen Sie, vermute ich. Und genau in solchen Zeiten wird offenbar, was in unseren Herzen lebt. vor allem in Bezug auf unseren Umgang und unser Denken mit Gott. Ich habe immer mal, also man kennt ja so Szenen, wo man merkt, was in den Herzen lebt. Ne? Ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, es ist besser, mit den Leuten nicht zu beten, sondern Fußball zu gucken. Da merkt man, was in den Herzen lebt, wenn die eigene Mannschaft verliert. Oh, da wird manchmal geschimpft. Oh. Und da muss man dann viel beten um Vergebung. Aber so gibt es dann Zeiten, in denen deutlich wird, was wirklich in den Herzen lebt. Und ist es nicht interessant, dass es wieder genau 10 Erzählungen gibt, in denen berichtet wird, in der Wüstenzeit 10 Erzählungen, in denen berichtet wird, dass das Volk was tut? Es murrt. Murrt über die Wegführung Gottes. Es gibt 10, ich mag das Wort, Murrgeschichten. In diesen Erzählungen wird deutlich, wie sie der Weg, den Gott führt, nervt und ihnen nicht selten zuwider ist. Schauen wir mal hin, in unserem Predigtext ist die 2. Murrgeschichte. Und die 1. ist ein Kapitel vorher. 3 Tage nach der Befreiung aus Ägypten, 3 Tage, verstehen Sie, 3 Tage, kurzes Gedächtnis, also 3 Tage, das Meer wird gespalten, man kommt hindurch, die Ägypter ersaufen und so und wir werden gerettet. 3 Tage später, da murrte das Volk gegen Mose und sagte, was sollen wir trinken? Und was macht Gott? Er greift ein und schickt Wasser. 1,5 Monate später, 45 Tage, nach ihrem Auszug aus Ägypten, heißt es in unserem Text, die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron, diesmal, weil sie nichts zu essen hatten. Und was macht Gott? Er gibt Brot. Und so geht es weiter. Mal murren sie aus Unzufriedenheit oder Angst, mal bestreiten sie die Sonderstellung von Mose und Aaron. Es findet sich immer was, worüber man murren kann. Und ich möchte uns einladen, diesem Phänomen genauer nachzugehen. Wie gesagt, eins ist klar, in Wüstenzeiten kommt heraus, was in unseren Herzen ist. Und auch in den Herzen derer, die wir ja gläubig sind oder es sein wollen oder es denken zu sein. Und ganz tief unten drin, oft für uns selber verborgen, ist dieses Murren. Sobald es nicht läuft, wie ich es erwarte und natürlich auch von Gott erwarte. Murren ist ein tolles Wort. In unserem Predigtext wechselt das hebräische Wort für Murren die Grammatik. Einmal meint es ein inneres Grummeln, noch nicht laut ausgesprochen, aber im Herzen lebendig. Man wahrt sozusagen noch die Fassade, aber innerlich brodelt es schon. Im Herzen ist die Anklage schon formuliert. Man legt sich die Worte schon so zurecht und natürlich immer mit Recht. Und dann gibt es einen anderen Aspekt, dann kommt es raus, die offene Anklage. In der Volksbibel, diese etwas moderne Übersetzung, heißt es an einer anderen Stelle, hier in der Wüste kam es dann plötzlich zu einer richtigen Demo von der ganzen Gemeinde gegen Aaron und Gott, gegen Mose und Aaron. Demo mit den Transparenten, können wir uns jetzt alle ausmalen, wir sind das Volk und ich habe recht, oder du willst gut sein und führst uns so, ist eine der häufigsten Anklagedemos, die es heute gibt. Das soll ein Gott der Liebe sein. Und Gott, erstaunlich, er hört auf das Murren und wendet sich dem Volk zu. Er möchte die Herzen gewinnen, er schenkt Wasser und Brot. An anderen Stellen straft er aber auch hart. Aber immer hat er das Ziel, die Herzen zu gewinnen. In unserem Predigtext wird das Murren dann besänftigt, aber die Herzen sind noch lange nicht gewonnen. Das ist ein langer Weg, bis Herzen gewonnen werden. Oder bis so Schichten des Aufruhrs und der Gleichgültigkeit abgetragen werden. Und was ist eigentlich die Quelle von dem allen? In unserem Predigttext wird deutlich, dass es Misstrauen ist. Und es wird auch deutlich, was die Folgen des Misstrauens sind. Gott schenkt gegen den Hunger Manna und Wachteln. Und dann, man könnte ja fast lachen bei der Lesung, die Sie vielleicht auch gerade gehört, also die Sie noch in Erinnerung haben, wenn es nicht so tragisch wäre, obwohl Gott ausdrücklich gesagt, sammelt nur für einen Tag und bewahrt nichts über Nacht auf, morgen gebe ich wieder genug. Was tun Sie? Sie bewahren doch auf. Sie misstrauen seinem Wort, dass morgen wieder etwas da ist. Und die Folge des Misstrauens ist, haben Sie es noch in Erinnerung, Würmer sind drin. Würmer sind drin. Oh. Wenn einmal Misstrauen unser Herz Gott gegenüber erobert hat, dann ist der Wurm drin. Ich lade euch ein, euch zu prüfen, was ist wirklich in eurem Herzen Gott gegenüber drin? Und Würmer im Essen, ne? Boah, das ist ekelerregend. Misstrauen erzeugt Ekel. Es ekelt Gott. Und damit nicht genug. Als sie am sechsten Tag auf Gottes Wort hin etwas aufbewahren sollten, also umgekehrt, also Gott hat kein Schema, mal so, wir sollen immer auf ihn hören, weil sie am siebten Tag den Sabbat nicht rausgehen sollen, gehen doch am siebten Tag einige raus. Und was passiert dann? Was finden sie? Nichts. Ist auch interessant. Das sind die Früchte des Misstrauens. Würmer und nichts. Das könnte man jetzt sehr übertragen bis in die Gesellschaft hinein. Was zutiefst mit Würmern durchsetzt ist, wird uns heute als was Tolles verkauft. Und das, was als Fülle gepriesen wird, ist oft Leere und nichts auf Dauer. Man hört geradezu das Aufseufzen Gottes über uns Menschen. Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Darum geht es letztlich. Wie lange verachtet mich dieses Volk noch, heißt es dann später. Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen vollbracht habe. Und neutestamentlich ist das größte Zeichen Jesus. Er ist für alle Welt da, die Liebe Gottes in Person. Und in Massen geht man an ihnen vorbei. Das Misstrauen Gott gegenüber steckt tief in uns. Vielleicht denkst du bei mir nicht, aber ehrlich gesagt, wir gucken mal auf die Wüstentage. Und da kommen so manche mir selber gar nicht bekannte Abgründe des Herzens ans Licht. Basilea Schlink, einige kennen sie vielleicht, schon längst verstorben, Mitbegründer der evangelischen Kommunität der Marienschwestern, schreibt zum Misstrauen: Misstrauen ist eine Entstellung, eine Verzerrung des Bildes Gottes in unserem Herzen. Eine Entstellung und Verzerrung Gottes in unserem Herzen. Wir unterlegen Gott böse Absichten, wie sie in unserem eigenen Herzen sind. Das finde ich sehr fein beobachtet. In Gott ist gar nichts Böses, in ihm ist keine Finsternis, aber in unserem Herzen. Und dann denken wir, ach, wenn das jetzt so ist, dann ist er doch vielleicht auch böse. Sie schreibt weiter: Misstrauen trennt uns von Gott und Menschen und vergiftet unser ganzes Leben. Das Misstrauen ist deswegen so schrecklich, weil es ein Teil der Ursünde des Menschen ist. Denn was flüsterte der Teufel Adam und Eva ein? Der Satz war, sollte Gott gesagt haben. Und damit säte er Misstrauen gegenüber Gott ins Herz. Nun, woher kommt eigentlich unser Misstrauen? Ein Aspekt, ich glaube, dass es nicht alles ist, aber ein Aspekt, der Wurzel des Misstrauens liegt sicherlich in einer übertriebenen Sorge um unser Ich und der letztlich gottverachtenden Annahme, dass ich besser weiß, was gut für mich ist, als Gott. Ich weiß besser, was gut für mich ist, als Gott. Ist das Ihr Glaubenssatz? Und dann muss ich ihn natürlich, dementsprechend betet man auch. Also dann versucht man Gott zu überreden und so weiter. Ne? Und so haben auch manche Gebete Misstrauen eigentlich als Quelle. Und es gibt diese offene Anklage und es gibt dieses stille Grummeln. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Misstrauen, was gar nicht so wenige haben, nämlich die Annahme, dass ich Gott nicht wichtig bin. Wenn ich zum Beispiel als Kind erlebt habe, meine Eltern haben mir nie richtig zugehört, dann entsteht automatisch in unserem Herzen eine Vorsicht und ein Misstrauen, mit dem ich auch Gott begegne. Ich muss ja immer auf der Hut sein. Ne? Viele beten so, als wenn sie gar nicht damit rechnen, dass Gott zuhört. Überprüfen Sie mal Ihre Gebete. Rechnen Sie wirklich damit, dass Gott zuhört? Zuhört meinen Gebeten. Und dann auch noch antworten kann. Oder reden Sie einfach so daher und gehen Sie innerlich davon aus, dass Gott Ihnen genauso wenig zuhört wie vielleicht andere Menschen. Ist auch eine Form des Misstrauens. Wie kommt dieses Gift, dieser Wurm aus unseren Herzen? Wie kann ich damit umgehen? Nun, es ist gut, wenn ich das zunächst mal ein wenig spüre, dass das in meinem Herzen ein Aspekt sein könnte oder vielleicht sogar eine Grundstimmung. Und wenn ich auch manchmal merke, also ein geistlicher Lehrer sagte mal, manchmal muss man echt Ekel vor sich selber bekommen, bis man umkehrt. Und dann gilt es auch nicht zu beschönigen, sondern wahrzunehmen und zu spüren, die Würmer und die Leere, in die das führt. Das ist nicht schlecht. Und dann kann ich aber einen Herzensschritt ins Vertrauen machen. Ich habe letztes Mal hier auch hingeschrieben, ich bin getauft. Und es gibt ja die Möglichkeit, vom Misstrauen tatsächlich ins Vertrauen zu gehen. Ich lese das nochmal hier so hin. Misstrauen und Vertrauen. Und wenn ich merke, ich stehe hier und ich misstraue, dann kann ich wirklich sagen, Herr, jetzt entscheide ich mich erstmal zum Vertrauen. Das kann man machen im Herzen. Das geht. Vor ein paar Wochen schickte mir mein Bruder, also mein leiblicher Bruder, eine Aufzeichnung von meinem Vater zu, die er gefunden hat. Mein Vater ist vor 6 Jahren verstorben, im Alter von fast 90 Jahren. Und er beschreibt eine Begebenheit aus seinem Leben. Er wurde mit 16 eingezogen, nochmal in den Krieg. Im Januar 1945 war er 16 und war dann 5 Jahre in russischer Gefangenschaft. Und er schreibt, als Kriegsgefangene waren wir auf dem Weg nach Russland in Viehwaggons so eng eingesperrt, dass wir nicht Platz hatten, uns liegend umzudrehen. Die Türen waren bereits mehrere Tage fest verschlossen. Kein Trinken, kein Essen. Es war der 13. Juni 1945, mein 17. Geburtstag, 17 Jahre. Durch ein Loch in der Wand hatte ich etwas Licht und las in Kleinode göttlicher Verheißung. Einige von euch kennen das, das war damals ein ganz kleines Andachtsbuch von Spurgeon. Das hat er sich mitgenommen als eine der Dinge, sagte er, wenn ich brauche Lebensbrot unterwegs. Hatte er da irgendwie in seiner Jacke da drin. Das las er an seinem 17. Geburtstag den Text. Jesaja 27, Vers 3. Ich, der Herr, behüte ihn. Ich will ihn feuchten jeden Augenblick, auf dass niemand ihn schädige. Ich will ihn Tag und Nacht behüten. Für mich klangen so schreibt er weiter, diese Worte und die Auslegung Spurgeons, man kann sie noch nachlesen, zunächst wie ein frommer Hohn. Dann wurde ich stille und betete, Herr, du kannst auch jetzt helfen. Und das ist dieser Schritt. Es klingt wie Hohn, Misstrauen. Okay, Herr, du kannst auch jetzt helfen. Das ist der Schritt. Noch am gleichen Tag hielt der Zug, die Türen wurden geöffnet, die Toten entsorgt. Wir durften zwar nicht heraus, verspürten aber die frische Luft. Bevor sich der Zug wieder in Bewegung setzte, erhielten wir etwas Wasser und etwas Brot. Vielleicht hat er als einziger im Waggon diese Herzensbewegung gemacht und er hat wie durch ein Wunder überlebt, hätte auch sterben können. Aber das Entscheidende ist die Herzenswendung. Herzenswendung in Wüstenzeiten. Und das jeden Tag. Herr, auch diesen Tag nehme ich wieder von dir. Ich bin dein Kind an diesem Tag mit dir. Ein weiterer Gedanke, Gott selber ist die Quelle des Lebens. Weil er immer da ist, brauche ich keinen geistlichen Vorrat zu sammeln. Jesus, das Brot des Lebens, ist täglich da. Es gibt eine Gefahr beim Horten von Gottes Erfahrung und dann auch beim Weitergeben und Erzählen davon. Denn also, je mehr ich davon rede, das kann so sein, das muss nicht so sein, desto mehr schleicht sich Stolz ein. Und das sind die Würmer, die Gott die Ehre rauben. Also, ich habe das Tolle erlebt, auf einmal ist nicht mehr Gott der Gute, sondern weil ich das erlebt habe. Mein Vater hatte Gotteserlebnisse auch in dieser Zeit, hat extrem selten davon erzählt. Ganz selten. Wir mussten geradezu es herausbohren aus ihm. Weil es entscheidender ist, ob ich auch noch mit 87 den Vertrauensschritt mache. Was nutzt mir das Vertrauen von 17, wenn ich es mit 87 nicht mache? Und da kann es ganz anders aussehen. Täglich neu. Und ich brauche es nicht zu hören, horten. Wichtiger als die Gotteserfahrung von gestern ist, dass Gott jetzt da ist. Jetzt. Ich muss gar nichts horten. Er ist die Quelle des Lebens. Ist immer da. Und so merken wir, dass die Zeit der Wüstenwanderung ist eine Zeit der inneren Schulung. Anselm von Canterbury beschreibt es in Bezug auf die Liebe zu Gott. Er sagt, es ist die Schulung von der Haltung, ich liebe Gott um meinetwillen, zu der Liebe Gottes um seinetwillen. Und dass ich wirklich mit ihm unterwegs bin. Wir werden hier geschult, dass Gott wirklich angebetet und er ernst genommen wird in dem, was er ist. Täglich sind wir berufen zu wählen, wohin sich unser Herz wendet. Zum Misstrauen oder zum Vertrauen, von den Würmern und dem Nichts zum Trost und zum Leben. Letztlich geht es darum, jeden Tag zu vertrauen, dass Gott gut ist und es gut meint. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten gereichen. Das ist eine tiefe Erkenntnis und muss immer wieder neu errungen werden. Amen. Ich lade ein, dass die Band nach vorne kommt. Ich möchte noch beten, bevor ihr anfangt zu singen. Und auch das nächste Lied ist ein Ruf zum Vertrauen. Und wer will, kann innerlich mitbeten zuvor. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gegenwart in unserem Leben. Und wir bitten zuerst, vergib mir mein immer mal wieder aufkommendes Misstrauen dir gegenüber und reinige mich davon in meinem Herzen. Ich will nicht mehr sorgen, mich, dass ich zu kurz komme. Du liebst mich doch. Ich will vertrauen, dass du mir nichts geschehen lässt, als was du für mich in deiner Liebe vorgesehen hast und mir zum Heil dient. Schenke mir, dass ich das glaube. Jesus, lege durch deinen Geist das Vertrauen in mein Herz, das du hattest, zum Vater. Das ist nicht von Natur aus in mir, aber ich darf es erbitten. Amen.